Breitband Topic.
WikiLeaks, die fast in Vergessenheit geratene Enthüllungsplattform, ist zurück und hat am Donnerstag zusammen mit internationalen Medienpartnern knapp 300 Dokumente veröffentlicht. Die sogenannten Spy-Files liefern einen Überblick über die weltweiten Überwachungsprojekte und deren Exporte an Diktaturen. Westliches Technik-Know-how aus demokratischen Ländern wird also an totalitäre Regime verkauft, die so ihre Bürger unter Kontrolle halten und aufkommende demokratische Strukturen unterbinden können. Und auch wenn viele Details der Spy-Files vorher schon bekannt waren, werfen die Dokumente doch einige, ja wirklich auch erneut brisante Fragen auf.
Gibt es keine Beschränkungen für den milliardenschweren Handel mit Überwachungstechnologien? Und welche demokratischen Kontrollinstanzen brauchen wir für diese netzbasierte Kontrollindustrie? Fragen, die sich gerade eine zunehmend digitale Gesellschaft stellen muss. Bevor wir diese Punkte genauer besprechen, zunächst Nicolas Hansen mit einem Blick auf die internationale Überwachungsbranche.
Ein YouTube-Video zeigt Menschen auf einer Straße im Iran. Sie tragen grüne Schals oder grüne Fahnen und demonstrieren gegen ihren Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad. Sie organisieren diese Demonstrationen über das Internet, über Facebook, Twitter und per Mobiltelefon. Hunderte Demonstranten wurden festgenommen. Unter ihnen ist der Regimekritiker Pujan Mahmoudian. Gegenüber dem ZDF-Magazin Frontal 21 sagte er:
Ich wurde während einer Kundgebung festgenommen. Und im Verhör zeigten mir Polizisten dann eine Liste mit SMS-Nachrichten, die ich versendet hatte, und auch eine Liste mit den gewählten Telefonnummern. Sie hatten Abschriften meiner Telefonate.
Auch in Bahrain werden Regimekritiker überwacht. Der Menschenrechtsaktivist und Schulleiter Abdul Ghani Al-Kanjar wurde verhaftet und gefoltert. Auch dort hatte die Polizei seine SMS-Nachrichten und Telefonate abgehört. Diese Nokia-Werbung aus Kuwait zeigt zwar viele neue Mobiltelefone, doch Kunden wissen vermutlich nicht, dass genau die Firma, die ihnen das Mobiltelefon verkauft, totalitären Regimen dabei hilft, diese Telefone auch abzuhören. Ein Zusammenschluss von Nokia und Siemens unter dem Namen Nokia Siemens Networks, kurz NSN, lieferte die Technik in Staaten wie den Iran. Siemens-Vorstandsmitglied Joe Kaeser bei einer Pressekonferenz:
Es gibt heute für uns keinen Grund anzunehmen, dass NSN sich rechtswidrig oder nicht ordnungsgemäß verhalten hat.
Nokia Siemens Networks ist dabei nicht allein. Das amerikanische Unternehmen Cisco, Alcatel-Lucent aus Frankreich und andere verdienen ebenfalls an der Überwachung. NSN hat mittlerweile zwar die Sparte verkauft an die Firma Trovicor, aus der Welt ist das Problem damit aber noch nicht. Auf ihrer Webseite preist die neue, angeblich eigenständige Firma ihre zahlreichen Sprach- und Datenüberwachungslösungen an und nennt die Meilensteine der Unternehmensgeschichte: die Eröffnung von Niederlassungen im Mittleren Osten, Afrika und Asien. Und es stellt sich die Frage: Sollten Überwachungsgeräte beim Export genauso überwacht werden wie Waffen? Ist ein Verbot das einzige politische Mittel, das international wirken kann? Gillian York vom Bereich internationale Meinungsfreiheit bei der Electronic Frontier Foundation.
Ich denke, ein Verbot würde das Problem nur verschieben. Aber langfristige Auswirkungen beinhalten natürlich zum Beispiel Selbstzensur. Chinesische Blogger zensieren sich selbst aus Angst vor Konsequenzen, die ihre Texte möglicherweise haben könnten. Ich denke, es hat ganz große Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung und auch darauf, wie sich Menschen generell im Netz verhalten.
Selbstzensur ist eine der Folgen. Überwachungstechnologien sind zum riesigen Geschäftsfeld geworden. Das hat im wachsenden Internet mit stetig steigender Bandbreite ein dementsprechend großes Zukunftspotenzial. Der weltweite Handel damit sollte also von einer demokratischen Gesellschaft hinterfragt werden.
Denn letztendlich korrumpiert natürlich die Überwachung die politischen Bemühungen für mehr Demokratie. Und genau über dieses Spannungsverhältnis sprach ich mit Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Er war vor der Sendung leider nur via Skype erreichbar, was die Tonqualität des Gesprächs ein bisschen gemindert hat. Wir bitten das zu entschuldigen. Aber zurück zum Inhalt. Rieger sieht in dem Handel mit Überwachungstechnik eine klare Gefahr für demokratische Prozesse.
Also ich denke, dass es ein Gemisch von Motivationen ist, die dazu führt, dass am Ende politische Demokratiebewegungen marginalisiert werden oder auch teilweise überhaupt nicht mehr möglich sind in diktatorischen Regimen. Zum einen ist natürlich die Verfügbarkeit der Technologie, die es möglich macht, eben digitale Meinungs- und Lebensäußerungen halt vollständig zu erfassen, zensieren. Zum anderen ist es aber auch schon so, dass der Westen durchaus diese Technologien auch gerne exportiert hat, beziehungsweise ein Auge zugedrückt hat, wenn die exportiert wurden, eben um in diesen Regimen sowas Ähnliches wie Stabilität zu erhalten oder was der Westen halt unter Stabilität verstanden hat.
Aber wie laufen diese Deals denn ab? Wie kann man die sich vorstellen? Was zum Beispiel jetzt Überwachungssoftware betrifft, wird der in irgendeiner Form kontrolliert? Also ist das eine reine Marktentscheidung oder spielen da auch irgendwelche gesetzlichen Regeln eine Rolle?
Also es gibt je nach Land unterschiedliche Regelungen, was den Export dieser Software, also auch dieser Hardware angeht. Da ist es aber so, dass in der Regel diese Hersteller, die da unterwegs sind, ja nicht nur in einem Land aktiv sind, sondern die haben ja typischerweise in mehreren Ländern Niederlassungen und Tochterfirmen und wickeln dann halt jeweils den Deal ab über die Tochterfirma, die gerade da am wenigsten Restriktionen in ihrem Heimatland zu erwarten hat, wenn es halt zum Beispiel irgendwann Exporte nach Syrien geht oder Ähnliches.
Also es zeigt ja schon, dass da auch durchaus ja fragwürdige Geschäfte ablaufen. Gibt es denn sowas wie eine offizielle moralische, ethische Instanz, die so zumindest erstmal die Wirkung und den Einsatz von Überwachungsmethoden untersucht und dadurch vielleicht auch ja in die, dass diese Ergebnisse eventuell auch in eine politische Entscheidungsfindung einfließen?
Das ist, was jetzt irgendwie die neueren Überwachungsmittel angeht, ist halt relativ erst am Anfang. Es steht halt natürlich in gewisser Tradition halt zum Beispiel zu den Übereinkommen und den Gesetzen, was Folterwerkzeuge angeht, wo Amnesty International eine Menge gemacht hat. Die engagieren sich zum Teil jetzt eben auch in diesem Bereich. Ansonsten ist so an internationalen Strukturen ist da momentan relativ wenig, sind halt meistens eher nationale Aktivitäten, wo dann ja daran gearbeitet wird, zu versuchen halt, dass die Regierungen gezwungen werden, solche Exporte stärker zu kontrollieren oder hinzugucken, wo die hingehen oder auch bestimmte Produkte halt im Zweifel ja überhaupt nicht für den Export zuzulassen. Und zu sagen, okay, wenn solche Abwehrtechnologien entwickelt werden, dann dürfen die halt nur innerhalb zum Beispiel Deutschlands oder innerhalb der EU gehandelt werden. Und also es befindet sich jetzt gerade erst am Anfang, aber es ist halt eine Bewegung, die so seit anderthalb Jahren etwa läuft. Also diese WikiLeaks-Files kommen ja auch nicht aus dünner Luft. Vieles von dem, was da von WikiLeaks publiziert wurde, war halt auch schon vorher bekannt bei den Aktivisten, die sich darum kümmern. Da, also ist nicht so, dass es irgendwie neu wäre oder dass es irgendwie völlig unbekannt wäre und jetzt alle total schockiert sein müssten, sondern es ist halt eben nur, dass es halt mal eine große Zusammenstellung ist von allem, was da gerade passiert.
Kommen wir nochmal auf die Rolle der digitalen Öffentlichkeit zu sprechen. Gestern zum Beispiel schrieb Spiegel Online, Bundestag beerdigt Netzsperren. Und man könnte ja durchaus sagen, dass ohne die Arbeit von Aktivisten und zum Beispiel der AK-Zensur und auch dieser großen Empörung, die damals im Netz stattfand, dass ohne diesen Aktivismus das Gesetz ja vielleicht sogar durchgegangen wäre. Also welchen Anteil hat die digitale Öffentlichkeit als Instanz demokratischer Kontrolle?
Na, die digitale Bürgerrechtsbewegung, die ist ja sehr, sehr viel breiter aufgestellt als jetzt nur der AK-Zensur. Und es ist schon ganz klar, dass ohne diese Bewegung wäre da nicht viel passiert. Denn wer hätte dieses Gesetz halt einfach Anwendung gefunden? Und eben auch mit allen negativen Konsequenzen. Es ist schon klar, dass jetzt dadurch, dass das Netz so wichtig wird für den Alltag oder so wichtig geworden ist für den Alltag und wir auch immer mehr von unserem Leben darin verbringen, dass die bisherigen Formen von politischer Partizipation in den Parteien einfach zu langsam geworden sind. Also wir hatten halt jetzt so eine Lücke von sowas wie 5, 6 Jahren, wo halt einfach Netzpolitik in den Parteien nur am Rande oder in Nischen stattfand und jetzt erst eigentlich mit dem Erfolg der Piraten zu so einem ja relativ wichtigen zentralen Thema geworden ist. Und klar ist halt, ohne den außerparlamentarischen Aktivismus da wäre da nicht viel passiert und der wird deswegen auch in Zukunft notwendig sein.
Ein anderes großes Problem in dem Zusammenhang ist natürlich, dass die Gesetzgebung ja oftmals nur auf nationaler Ebene greift und das Netz natürlich ein internationaler, globalisierter, digital vernetzter Raum ist. Wie lässt sich denn dieses Spannungsverhältnis überhaupt lösen?
Also ich kann dieses Gerede von dem, wir können sowieso nichts tun, weil es ja alles international schon länger nicht mehr hören. Wenn wir uns die Realität angucken, ist es so, dass die Gesetze, die wir in Deutschland machen und die Regulierung, die wir in Deutschland machen, international Vorbildcharakter haben. Das ist beim Datenschutz so, ist bei vielen anderen Dingen so, auch bei Telekommunikationsregulierung so, dass was in Deutschland passiert, Vorbildcharakter hat und dass die richtige Taktik, weswegen ich auch sage, okay, wir müssen uns in Deutschland doch erstmal auf Deutschland konzentrieren. Eben ist tatsächlich die Regelung in Deutschland zu ändern, weil viele andere Länder sich daran orientieren. Und immer nur zu sagen, ja, es wird ja sowieso nicht gehen, weil wir müssen ja dann mit vielen anderen 100 Ländern irgendeine Art von Einigung finden, ist halt so ein Warten auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Stattdessen sollten wir halt versuchen zu sehen, wie wir in Deutschland zu vernünftigen Regulierungen kommen und dann anderen Ländern vorschlagen, sich mal anzugucken, wie die bei uns funktioniert haben und die eventuell zu übernehmen. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie groß die Nachfrage nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts ist, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung oder zum Bundestrojaner, da sieht man ganz deutlich, dass eben dadurch, dass Deutschland halt ein auch kulturell so tiefgreifendes Gebiet ist und wir halt einfach viele Diskurse hier sehr intensiv und sehr lange ausführen und mit einer sehr großen Öffentlichkeit, dass eben schon sehr viel Sinn macht, eben erstmal nationale Lösungen zu finden und dann zu sehen, wie die sich im internationalen Raum positionieren. Immer zu sagen, okay, wir müssen jetzt vor den Amis einknicken oder vor der EU, halte ich dafür nicht zielführend.
Vielen Dank an Frank Rieger vom Chaos Computer Club. Wir haben im Netz einige Links zum Thema zusammengestellt. Die Spy-Files von WikiLeaks und andere Seiten, die über den aktuellen Stand der weltweiten Überwachung informieren, die finden Sie bei uns auf breitband.deradio.de. Und wir kommen jetzt nochmal zurück auf unser Netzdemokratie-Thema. Freier Datenaustausch, Kommunikation ohne wirkliche Hierarchien und der Zugriff auf weltweites Wissen. Eigentlich könnte das Internet ja so schön sein. Das Netz, das lädt ja regelrecht dazu ein, an utopische Gesellschaftsformen zu denken. Einer dieser Netzoptimisten ist der amerikanische Journalismusprofessor und Blogger Jeff Jarvis. Diese Woche war er in Berlin beim dritten Demokratiekongress der Konrad-Adenauer-Stiftung. Nikolaus Hansen hat ihn getroffen und um ein Resümee gebeten, wie sehr denn die digitale Kultur unsere Demokratie bisher beeinflusst hat.
I don't think we know yet. I've come to believe recently that the change we're witnessing is actually slower than we thought.
Ich glaube, das wissen wir noch nicht. In letzter Zeit denke ich immer häufiger, die Veränderungen finden langsamer statt, als wir das mal angenommen haben. Und wir sehen gerade mal die Anfänge der Veränderungen, die auf uns zukommen. Auf die Politik, auf die Medien, auf Bildung, auf die Wissenschaft, auf alle Bereiche der Gesellschaft. Aber die Ausmaße kennen wir heute noch nicht.
Okay, let's... Jetzt mal konkret. Transparenz ist eines der großen Schlagworte der digitalen Gesellschaft. Durch Initiativen wie WikiLeaks oder Konzepte wie Open Data wurde eine neue Transparenzbewegung ausgerufen. Konnte sich Transparenz aber wirklich als politisches Prinzip, als Element einer Demokratie durchsetzen?
Not nearly enough. I think the government is still
bei Weitem noch nicht genug. Ich denke, Regierungen sind immer noch in erster Linie verschlossen und öffnen sich nur durch äußeren Druck, der durch das Einklagen von Informationen, durch gute Journalisten oder zum Beispiel WikiLeaks zustande kommt. Ich denke, Regierungen sollten standardmäßig offen und nur dort, wo es notwendig ist, verschlossen sein. Natürlich gibt es gute Gründe für Geheimhaltung. Sicherheit, Kriminalität, Privatsphäre und so weiter. Aber der Staat hat heute noch zu viele Geheimnisse. Und das ist falsch. Staatsangelegenheiten sind unsere Angelegenheiten. Und wir sollten darüber auch informiert sein. Ob das nun die Regierung betrifft und was sie macht oder ob es die Daten betrifft, die ein Staat erzeugt. Das ist alles öffentliches Gut. Oder sollte es zumindest sein? Und ich glaube, es gibt längst noch nicht genug standardmäßige Transparenz.
Das Internet auf der einen Seite ist ein globales Phänomen, Demokratie andererseits ein nationales Phänomen. Widersprechen sich diese Konzepte nicht?
Great question, and I think it's the question that we're forced to ask by things like Occupy Wall Street.
Das ist eine sehr wichtige Frage, die wir stellen müssen, zum Beispiel durch die Occupy-Bewegung. Der Gedanke dieses Hashtags bei Twitter könnte zum Schlüssel von Reformen, vielleicht einer Revolution werden. Es könnte sich von den Protesten in Spanien über den arabischen Frühling, Occupy Wall Street und rund um die Erde verbreiten. Der amerikanische Autor Clay Shirky würde sagen, diese Leute organisieren sich ohne eine Organisation. So hat die Welt bislang einfach nicht funktioniert. Der Kern Ihrer Frage zielt auf unsere Vorstellung eines Nationalstaats und ob die sich verändert. Und ich bezweifle, dass sie sich nicht verändert. Ich habe vor kurzem mit einigen Redakteuren von Zeit Online in Hamburg gesprochen. Und einer sagte, Sie haben sicher recht, dass diese Privatsphärefragen in Deutschland heiß diskutiert werden. Aber meine Kinder verhalten sich ganz anders. Die verhalten sich nicht wie Deutsche, sondern wie Bürger des Internets. Also, was ist das für eine Kultur, diese Internetkultur? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass sie geografische Grenzen nicht mehr anerkennen. Und das ist schwierig in einer Welt, in der unsere Steuern, unsere Gesetze und polizeiliche Kontrolle an Nationalstaaten gekoppelt sind. Vielleicht verändert sich dieses Gebilde jetzt, genauso wie es sich nach Gutenberg verändert hat. Existiert eine Nation für immer? Ich weiß es nicht.
Regierungen und Nationalstaaten sind so komplex geworden, dass die Rolle von Mittelsmännern, von Experten ein wichtiges Element geworden ist, sagt beispielsweise der Philosoph Philip Kitcher. Wenn das Vertrauen in diese Experten verloren gehe, sei auch die Demokratie gefährdet. Nun baut aber das Netz gerade diese Zwischenschicht der Experten ab. Jeder kann Experte sein. Was bedeutet das für die Demokratie?
There are some authors who fear.
Es gibt Menschen, die fürchten das Aufkommen von ungekrönten Experten durch das Internet. Das Internet ist kein Medium, das Experten im Hochglanzformat präsentiert, wie Lehrbücher, Zeitungen oder Radiosendungen. Im Internet reden Menschen einfach. Und das bringt Experten und Idioten hervor. Es ist wie im richtigen Leben. Wir haben vielleicht zu viele Informationen, wie einige sagen. Das ist das, was Clay Shirky das Versagen von Filtern genannt hat. Dafür wird es Mechanismen geben, die guten Experten herauszufinden. Ich glaube, bei einigen herrscht einfach die Angst vor, ihr Status in einer veralteten Institution könnte in Frage gestellt werden. Ob das nun in der Universität, in der Regierung oder in den Medien ist. Plötzlich kann jeder mit ihnen konkurrieren. Ich finde das großartig. Und ich denke, am Ende wird die Gesellschaft jeweils den Besten auswählen, unabhängig davon, ob er zu der alten Institution gehört oder nicht.
Wenn wir uns die zwei Dinge mal ansehen, das Internet auf der einen Seite, Staat und Regierung auf der anderen, denken Sie, beides muss sich aneinander annähern? Oder dass aus neuen Formen der Kommunikation auch neue soziale Strukturen entstehen können? Die Piraten hier in Deutschland haben den Weg einer Parteigründung gewählt, um das System von innen heraus zu verändern, Netzstrukturen in das politische System zu überführen. Wie schätzen Sie den Erfolg eines solchen Konzeptes ein?
Ich glaube, wir werden unterschiedliche Methoden sehen, um verschiedene Dinge zu erreichen. Auf der einen Seite sehen wir die Piratenpartei, die so wie die Grünen in ihrer Zeit Dinge von innen heraus, wie sie sagen, verändern wollen. Auf der anderen Seite stehen die 68er oder die Occupy-Bewegung, die die Dinge von außen verändern wollen. In Amerika sagen einige, die Occupy-Bewegung sollte sich wie die konservative Tea Party-Bewegung organisieren, Kandidaten nominieren und mehr zu einer politischen Partei werden. Andere sagen, nein, das ist das Letzte, was sie machen sollten. Sie sollen ein Gegengewicht bilden, der amerikanischen Politik zur Last fallen, die im Moment sehr korrupt ist. Beides ist den Versuch wert. Es sind unterschiedliche Strategien. Es sind Werkzeuge, um die Welt zu verbessern.
Jeff Jarvis im Gespräch mit Nicolas Hansen. Das komplette Interview in Englisch finden Sie übrigens im Netz, verlinkt auf breitband.deradio.de.